Podcast statt. Der Mein VfB Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
Papa, 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 I got you, babe. Oder täglich grüßt das Murmeltier, wenn man so möchte. Oder wie es ein User bei uns im Netz gesagt hat, willkommen zurück im Hamsterrad. Der VfB hat mit 3:0 bei Borussia Mönchengladbach verloren und es gibt einige Themen, über die wir sprechen wollen. Hallo Philipp.
Hallo Christian, das ist richtig.
Und es gibt nicht nur den VfB, über den wir heute sprechen möchten, denn wir sind auch heute wieder nicht allein bei uns in der Box. Wir haben einen kompetenten Gesprächspartner bei uns, und zwar Knut Kircher, ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter. Wir haben uns, das dürfen wir sagen, im Vorgespräch aufs Du geeinigt. Insofern, hallo Knut.
Ja, hallo Christian, grüß dich.
Wir freuen uns auf ein interessantes Gespräch, auch abseits des VfB, muss ganz ehrlich sagen. Ich freue mich sehr auf die Folge, weil es viele, viele spannende Themen gibt, über die wir diskutieren können, rund um das Schiedsrichterwesen, Regelwerk und so weiter und so fort. Aber wir müssen natürlich auch über den VfB sprechen, Philipp.
Wir müssen über den VfB sprechen, wir müssen über das zurückliegende Spiel sprechen. Damit können wir ja uns aber nicht allzu lange aufhalten, weil, wie gesagt, du hast schon gesagt, sehr viele spannende Themen heute da. Guter Gast, der uns da Aufschlüsse geben kann. Wir werden natürlich über Knut sprechen, sein Wirken. Seit seinem Ausstieg 2016 war, glaube ich, das letzte Bundesliga Spiel, das er gepfiffen hat, und natürlich einen Ausblick wagen auf das kommende Spiel jetzt gegen die alte Dame aus Berlin am Wochenende. Knut, ich würde einfach sagen, wir steigen mal ein. Du hast, wie gesagt, die Pfeife an den Nagel hängen, sagt man das so? Bei Kickstiefeln hängt man an den Nagel, aber...
Ja, Philipp, es ist wahrscheinlich wirklich so, dass man die Pfeife buchstäblich an den Nagel hängt. Ich habe es tatsächlich gemacht, also sinnbildlich, bei meinem Abschiedsfest habe ich eine Pfeife genommen mit einer Kordel dran und habe sie an den Nagel gehängt.
Ja. Wunderbar. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wie fühlt sich's jetzt an, so 2 Jahre danach? Kribbelt es noch manchmal oder wie ist das?
Irgendwie scheint es bei mir vielleicht anders zu sein als bei vielen anderen, die immer noch ein Kribbeln spüren. Wenn ich ins Stadion laufe, und da bin ich heute noch als Beobachter und als Coach in der Bundesliga, dann ist es schön, dass man sich noch kennt, wo man viele Jahre dann auch tätig war, dass man akzeptiert ist und respektiert ist. Aber es ist nicht mehr so, dass es mich da wirklich runterzieht in die Mitte des Feldes. Das sollen andere übernehmen.
Gibt's denn so ein, wenn du zurückblickst auf deine aktive Schiedsrichterkarriere, so ein Spiel, wo du bis heute sagst, so, wow, das war ein Höhepunkt, also sowohl von deiner Leistung oder vielleicht auch, weiß nicht, von der Atmosphäre im Stadion oder so?
Ja, also da müsste ich jetzt alle Spiele aufzählen, wenn es nach der Leistung ging. Ja, die waren ja alle brillant.
Nein, Quatsch. Scheinen wie eh und je.
Ja, genau. Also natürlich ein gesundes Selbstvertrauen gehört natürlich als Schiedsrichter auch dazu. Nein, da gibt es aus meiner Sicht sicherlich 2 Highlights. Aus der nationalen Riege, das ist das eine Pokalendspiel 2008 mit Dortmund gegen Bayern. Das bleibt unvergessen, allein schon wegen der Atmosphäre. Die Paarung tut sein Übriges dazu. Und komischerweise ist es dann wieder ein Bundesligaspiel, nämlich auch 2012, in dieser Saison 11-12, bei einem Rückspiel in der Rückrunde Dortmund gegen Bayern, als damals Dortmund 1-0 gewonnen hat und das wohl das entscheidende Meisterschaftsspiel in dieser Runde war, wo man wirklich sagen kann, aus Schiedsrichter-Sicht, Menschenskinder, das lief so richtig von der Hand. Und da freut man sich dann auch saumäßig drüber.
Ja, also das interessiert mich nämlich auch, wenn man dann so ein Riesenspiel hinter sich gebracht hat und dann geht man zurück in die Katakomben, die Tür hinter der Schiedsrichterkabine geht zu. Ich glaube, da fällt erstmal viel von einem ab, oder?
Da fällt brutal viel von einem ab. Und das habe ich noch vor Augen, wie es damals war. Der Raum ist zweigeteilt. Das eine ist die Umkleidekabine, das andere ist der Raum mit dem Tisch, wo man gemeinsam auch mal einen Kaffee trinkt, wo man später auch die Nachbesprechung macht zum Spiel und wo man so seine Utensilien auch zurechtlegt, die man so alle braucht. Und dann bin ich direkt in die Umkleidekabine, habe mir ein Handtuch geschnappt, bin zuerst mal in den Duschbereich und dann zuerst mal in eine Ecke gehockt, weil da fiel brutal viel ab und vielleicht ist auch die ein oder andere Anspannung so abgefallen, dass da eine kleine Freudenträne kullerte. Und da ist man zuerst mal wie so hypnotisiert und dann hat man so einen Hype, wo man sagt, Menschenskinder, so, und was machen wir jetzt nach der Nachbesprechung? Nachdem man auch mitbekommen hat, da kommt nichts mehr, also da kommt nichts nach, da tritt keiner nach, gerade bei so einem Spiel. Und da kann man dann auch gerne mal die Nacht zum Tage machen, ja.
Nicht schlecht.
Ja, ja, absolut, absolut. Ich habe mir die auf einem Portal, die quasi alle Spiele der Schiedsrichter der Deutschen auflistet, habe ich mir mal angeschaut, die Kartenbilanz, die du hattest in all diesen Jahren, Knut. Und da fiel mir eines auf, du hast relativ wenig Platzverweise gebraucht. Was ich ein Zeichen, als ein Zeichen dafür werte, was ich auch, wenn ich Spiele gesehen habe, die du geleitet hast, du hast immer auch einfach eine Autorität auf dem Platz ausgestrahlt, die dir dann vielleicht in solchen Situationen auch geholfen hat, oder? Auch mal den ein oder anderen Karton stecken lassen zu können, weil man eben, wie man es auch bei dieser Doku mit Patrick Ittich, wo man dich verkabelt hat, wo man einfach merkt, ja, die Ansprache ist da. War das ein Vorteil?
Ja, das war sicherlich ein Vorteil. Es gibt natürlich zwei Herangehensweisen, wenn man so eine Statistik liest. Das eine kann sein, Mensch, der hat gar nicht alles gesehen, also hat er da vielleicht ein bisschen, war vielleicht ein bisschen blind auf den Augen.
Sicher, klar.
Also das will ich gar nicht ausnehmen, dass vielleicht die ein oder andere Karte hätte vielleicht noch kommen müssen, mal, wenn man so wirklich so reflektiert und zurückschaut. Das andere ist, was immer mein Credo war, einfach mit den Menschen zu reden und mit ihnen möglichst eine enge persönliche Beziehung, wenn es auch nur über 90 Minuten plus Nachspielzeit ging, hinzubekommen, so einen persönlichen Draht hinzubekommen, weil es dann eher so eine Tür öffnet zu dem Menschen und vielleicht auch hier und da mal eine präventive Ansprache möglich ist. Wenn man nämlich nur auf Konfrontation aus ist, dann bringt es nachher nichts. Dann kann man nur noch reagieren und nicht mehr agieren.
Wie oft kamen Spieler zu dir und haben dann gesagt, du Schiedsrichter, danke, war einfach, da war heute, war ein gut, dieser Kontakt, von dem du gerade gesprochen hast, der war da, man hat sich respektiert gefühlt auf beiden Seiten und auch, ja, wie soll ich sagen, korrekt bewertet. Gab's das oft oder ist das eher so, man geht nach danach, Spiel ist aus, jeder geht in seine Ecke wie beim Boxen, so in der Schiedsrichterkabine, Spielerkabine und danach ist nichts mehr?
Also da sind jetzt keine Freundschaften entstanden.
Davon gehe ich aus,
ja,
aber ein Schulterklopfer muss ja mal
drin sein. Ja, das ist okay. Also mir würde sogar reichen, wenn da ein respektvolles Händeschütteln da ist. Das ist für mich schon mal viel erreicht, weil das gehört für mich dazu. Der normale Umgang, dass man, wenn man sich trifft in den Katakomben vor dem Spiel Hallo sagt und nicht einfach auf die andere Seite schaut und das andere, egal wie es gelaufen ist, es ist ein Fußballspiel. Da geht es nicht um Leben und Tod, sondern danach auch sich wieder die Hand gibt und sagt, alles klar, danke, bis zum nächsten Mal. Da ohne Danke, das passt. Ja, da braucht es nichts mehr. Man freut sich über jedes Danke. Man freut sich natürlich auch mal zwischendrin im Spiel und es reicht auch, dass man da einfach einen kurzen Dialog platzieren kann. Und man spürt es ja auch. Hat man jetzt einen Draht oder hat man keinen Draht? Und ich glaube schon, dieses Gespür, wenn man da was zurückbekommt, das bestätigt einen dann in seinem Vorgehen.
Jetzt bist du ja, lieber Knut, hier zu Gast in einem VfB-Podcast, mehr oder weniger. Jetzt müssen wir dich natürlich auch zu deinem Bezug zum VfB fragen. Wir haben es gerade schon ein bisschen angerissen im Vorgespräch, weil du ja aus Rottenburg kommst, das sozusagen dem württembergischen Fußballverband zugehörig ist, durftest du nie den VfB pfeifen in der Bundesliga. Ist das so? Wie ist da diese Regelung gewesen?
Nein, das passt schon. Also ich durfte den VfB nie in irgendeinen Wettkampfspielen pfeifen. Das heißt weder in der normalen Meisterschaftsrunde oder in der Pokalrunde, sondern es gibt da immer eine Art Verbandssperre oder Verbandsausschluss. In dem Fall für mich sind dann Mannschaften in der ersten Liga und zweiten Liga aus dem WFV-Gebiet tabu. Man hat vor wenigen Jahren das Ganze mal ein bisschen gelockert, dass wenn zumindest beide Mannschaften aus dem gleichen Verband kommt und der Schiedsrichter dann auch anzusetzen ist aus dem gleichen Verband, das kann man machen. Ich halte es persönlich nicht für besonders toll. Wir sind da immer irgendwie komisch in Deutschland. Wir vermuten ja immer irgendwas hinter den Schiedsrichterentscheidungen. Zumindest manchmal kolportiert man das. Und von daher, es ist auch viel besser, weil Menschen in meinem Umfeld sind natürlich extreme VfB-Fans und daher begebe ich mich da schon nicht ins Glatteis. Ja.
Muss man nicht mal beim TSV Hirschau im Vereinsheim Wort und Antwort, Rede und Antwort stehen am nächsten Tag.
Ja? Das ist nicht nur im Sportheim, das ist dann schon auf der Arbeitsstelle, ja, wo man dann so, wenn das wäre, am Montagmorgen wird man gleich konfrontiert mit den ersten Fragen, hey, wie war das? Und das war doch nicht in Ordnung. Und das kann man sich sparen, weil dann sind die ersten 3 Stunden mal weg. Ja.
Das ist schon wieder Mittagspause.
Ja, ich sehe dich ab und an auch beim VfB auf der Tribüne sitzen. Du hast da gibt es die sogenannten Spotter-Seats. Das sind Plätze für Schiedsrichterbeobachter. Die sind so hinter unseren Presseplätzen, relativ oben, gute Sicht aufs Spielfeld. Da machst du dir fleißig Notizen. Kannst du vielleicht so ein bisschen Einblick geben, wie das technisch abläuft? Was machst du da? Machst du da Strichlisten von gut gepfiffen, schlecht gepfiffen oder wie läuft das? Was steht auf diesem Bogen nachher?
Ja, im Grunde genommen ist es, wenn man ehemals Schiedsrichter war, guckt man so ein Spiel vielleicht mit etwas anderen Augen an, wie ein reiner Fußballfan oder vielleicht auch ein Medienfachmann, wie ihr seid dort oben. dann ist schon die erste Situation ist, Menschenskinder, was hat denn der für eine Körpersprache? Wie geht denn der auf den Platz? Wie redet er mit den Spielern in besonders heiklen Situationen? Wie steht er zu der Situation? Kann er sich überhaupt den richtigen Einblick verschaffen? Wie ist er konditionell drauf? Kann er dem allem folgen? Welche Zusammenarbeit hat er mit den beiden Assistenten? Wie sind die Assistenten unterwegs? Reagieren die auch dementsprechend? Helfen die? Unterstützen die von außen nach innen, von innen nach außen? Und hat er dann platziert die richtige Taktik für sich, den richtigen Matchplan angelegt, zu sagen, okay, klare Grenzen, klare Leitplanken den Spielern zur Verfügung gestellt, um dann irgendwann mal herzugehen, zu sagen, okay, das ist jetzt der richtige Einstieg nach einer persönlichen Ansprache, halt auch mal die erste Verwarnung zu setzen und zeigt ihnen Wirkung. Und all solche Dinge, auf die gucken wir, da mache ich Notizen drüber und anschließend sieht der Schiedsrichter oder das Schiedsrichterteam mich nach dem Spiel in der Kabine wieder.
Okay, und dann gibt's ein direktes Feedback von dir oder tippst du einen Bericht ab und der wird an irgendeine Stelle gemailt oder?
Nein, wir sind da schon noch auf den persönlichen Umgang miteinander sehr bemüht. Das ist so, dass er dann ein kurzes Feedback kriegt. Die meisten Schiedsrichter, die sehr selbstreflektierend sind, die wissen schon, oh je, was war da? Viele haben natürlich auch Menschen am Schirm sitzen bei Sky und die gucken und die schreiben eine WhatsApp in die Schiedsrichterkabine in der Halbzeit und danach. Also die wissen schon, was über die Medien dann gelaufen ist. Und dann möchte man vielleicht als Schiedsrichter, so ging es mir zumindest, immer mal noch eine neutrale Stimme, einen neutralen Blick auf die Situation haben, zu sagen, Menschenskinder, wir bewegen uns ja im Graubereich, da ist nicht alles schwarz-weiß und sag, wie hast denn du das gesehen? Und dann ist die erste Abhandlung getätigt. Dann ist es aber nicht damit getan, dann geht es noch weiter. Da wird aufgesetzt ein Coaching. Und dieses Coaching ist dann nochmal, dass man bewegte Bilder hat, dass man die nochmal studiert, dass man so mal einen roten Faden findet und mit 2-3 Tagen emotionalem Abstand geht man her und telefoniert auch nochmal und tauscht sich aus mit diesen bewegten Bildern. Da ist der Schiedsrichter dann auch ein bisschen wieder runtergekommen von dieser Spielleitung.
Und das deckt sich ja eigentlich fast mit dem Verhalten, wie es auch die Mannschaften selbst machen. Denn auch die gehen natürlich in eine Videoanalyse nach dem Spiel. Und das ist, aber lässt für mich auch so ein bisschen durchklingen, dass auch die Schiedsrichter sich so ein bisschen so einen Matchplan zurechtlegen. Also da findet eine ordentliche Vorbereitung statt. Die fahren nicht irgendwo an den Standort hin, kommen da hin und sagen, jetzt trinken wir einen Kaffee und dann gehen wir da raus. Sondern die sind natürlich da schon im Vorfeld intensiv damit beschäftigt, sich die Mannschaft anzugucken, was kann passieren, wer spielt, wer kann nicht spielen, wo können es eng werden und solche Dinge.
Ja, also das ist der Schiedsrichter in der Bundesliga und der zweiten Liga und auch dritte Liga und sicherlich noch viele andere, die sind in einem Grundlevel informiert über die Mannschaften und die Spieler, die sind vorbereitet drauf, die wissen über die Tabellenkonstellation, die wissen über die Besonderheiten, was vielleicht im Vorspiel war, was die Saison davor war und all solche Dinge. Das ist aber ein schmaler Grad, aber dennoch wichtig. Sie sind vorbereitet, nicht voreingenommen. Das ist nämlich wichtig an dieser Stelle.
Das wollte ich nicht so.
Nein, aber ich sag's nur an der Stelle gleich. Ja.
Ich finde das sehr spannend. Gibt's denn, ich weiß nicht, Dossiers oder so, aber was wird denn so einem Schiedsrichter auf den Weg vielleicht mitgegeben oder was überlegt er sich, wenn er ein VfB-Spiel mit Santiago Ascasiba pfeift? Ist das so, weil er natürlich so ein bisschen verschrien ist als einer, der sich immer die gelbe Karte abholt, oder ich erinnere mich früher an den Marc van Bommel oder so. Spielt das da eine Rolle und sagt man so, wichtig ist, dass die Linie zählt, dass die Linie sozusagen stringent durchgezogen wird im Spiel oder?
Nein, da ist auch jeder Schiedsrichter anders. Also nehmen wir mal ein paar Namen und sagen Menschenskinder. Ein Manuel Gräfe geht ganz anders an so eine Paarung und so einen Spieler ran, wie vielleicht irgendeiner der Neuen, Daniel Schlager, Harm Osmos oder wie sie heißen. Die gehen vielleicht noch anders an so eine Situation ran. Da hat jeder seine eigene Persönlichkeit und auch die Mannschaften nehmen ja im Gegensatz da oder im Gleichklang dazu auch wahr, dass sie sagen, Mensch, wer kommt denn als Schiedsrichter? Die nehmen das ja auch mit in ihre Matchvorbereitung. Das ist ja gar nicht so. Und es gibt kein Dossier, das sind wir noch nicht ganz wie im internationalen Bereich, dass es tatsächlich Menschen gibt, die dann so wirklich über diese Paarungen ein Dossier zusammenstellen. Wie viel Standards von links, von rechts, was sind so deren Stärken und wo sind die Laufwege auch der Spieler, damit man das genau weiß und die Besonderheiten. Das kann man heutzutage, und das machen ja auch die Schiedsrichter selber, über eine Plattform herausfinden, wo man sagt, komm, ich gucke mir mal die letzten Spiele an von solchen Mannschaften und natürlich auch spezielle Spieler. Aber wie geht man jetzt speziell mit so einem Spiel um? Menschenskinder, versucht, dass du irgendwie auch ihn schützt und schnell einen Draht zu ihm bekommst und sagst, komm, du, ich glaube, es ist nicht notwendig, dass wir da irgendwie gleich mit gelben Karten agieren. Andererseits habe ich es auch erlebt in der Vergangenheit, es gab durchaus Spieler, wenn die gelbe Karte hatten, dann war es gut. Ja. Dann lief's prima. Ja. Aber irgendwie bis zu dem Punkt mussten sie kommen, ja.
Wollen wir mal zum zurückliegenden Spiel kurz einen kleinen Ausflug machen, bevor wir uns wieder den Facetten der Schiedsrichterei widmen.
Müssen ja. Ja. Ja, dafür sind wir auch da. Ich bin erstmal froh, dass ich wieder zurück bin hier in Stuttgart. Ja, das war nämlich eine ganz schöne Odyssee.
Der Bahnstreik, richtig, ja. Da war was.
Ja. Ja. Wir wollten am Montag zurück aus Mönchengladbach und das hat so semi funktioniert. Am Ende haben wir uns dann einen Mietwagen genommen zu dritt und sind dann irgendwann am späten Montagabend dann zurück gewesen. Also das war schon mal die eine Geschichte. Und so ein bisschen, sag ich mal, drunter und drüber ging es ja dann auch beim VfB auf dem Platz während der 90 Minuten.
Ja, da war einiges los, mich haben zwei Dinge maßlos geärgert. Das eine muss ich mit dem Knut nachher besprechen. Die erste Szene war aber tatsächlich der Umstand, dass du quasi dieses erste Tor bekommst und es war fast die Blaupause des Siegtreffers der Leverkusener vor zwei Wochen. Da kommt ein Ball, beziehungsweise der Spieler Neuhaus hat im quasi fast schon im Fünfer die Möglichkeit, sich ganz locker auszugucken, wo ist denn einer, den ich jetzt bedienen kann. Da stehen drei VfB-Spieler davor, kriegen das nicht verteidigt, der chippt es auf den langen Pfosten und Raphael muss nur einnicken. Und da, man sagt ja immer, man kann Fehler machen, man soll sie sogar machen, weil man daraus lernt. Aber wenn der Lerneffekt nicht einsetzt und immer wieder denselben Fehler machst, dann hast du halt ein Problem. Und genau das ist in dieser Szene, finde ich, absolut zum Tragen gekommen. Hat mich tierisch geärgert und danach, wie so oft in den Spielen, die der VfB bisher diese Saison absolviert hat, wenn er denn das erste Gegentor gefressen hat, wie man so schön sagt im Fußballjargon, dann ist er nicht mehr in der Lage, das zu drehen. Cool, wie hast du das gesehen? Das Spiel an sich? Oder die Eindrücke, die du von der Partie hattest?
Schade, ich habe es live am Radio verfolgt, zumindest dort auf dem Radiosender und war dann ganz, ganz beruhigt, als es lange 0-0 steht und irgendwann kommt mal dieses 1-0 für Gladbach und da dachte ich mir auch so, Mensch ins Kinder, jetzt ist wahrscheinlich der Bann gebrochen und siehe da, es kommen halt noch weitere Tore. Genau. Also schade aus württembergischer Sicht oder Schwabensicht natürlich schade.
Ja und vor allem, wir haben ja in der Vorwoche darüber gesprochen, ne? Dass sich Leverkusen nicht wiederholen möge, hin und her. Und am Ende ist es genauso gekommen. Und das Erschreckende finde ich, deswegen, ihr habt das ja auch beide schon angesprochen, ich finde das ganz spannend. Wenn der VfB dieses 1-0 bekommt, dann fällt alles wie so ein Kartenhäuschen zusammen. Ja, da fällt oft kurz danach schon das zweite. Das war gegen, ist egal, ob es in der Anfangsphase oder in der Endphase ist. Gegen Dortmund war das so, in Hoffenheim war das so. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch.
Ich habe am Montagmorgen nach dem Auslauf mit einem sehr knurrigen Markus Weinzierl gesprochen auf der Trainingsanlage, weil der das natürlich auch gesehen hat und hat auch gedacht, also man kann das natürlich nicht so direkt formulieren. Aber er hat natürlich zwischen den Zeilen schon rausblicken lassen, dass er alles andere als zufrieden ist mit dem Lerneffekt, den seine Spieler an den Tag legen. Ja. Und dann auch so Geschichten wie zum Beispiel die Unterstützung, die halt vorne fehlt. Wenn da einer wie Benjamin Pavard plötzlich anfängt, nach vorne zu galoppieren und versucht, da den Spielmacher zu machen, löst dadurch aber hinten alles auf. Übrigens auch die Szene, wo er sich den Muskelbündelriss holt, nämlich nicht bei dem Eigentor, sondern schon zuvor, weil er da einfach einen Vollsprint quasi mit Ball treibend über den Platz irgendwie ansetzt. Schwierig. Die zweite Szene, ich habe es gerade angesprochen, Platzverweis Erik Tommy. Ja, auch das ärgert mich maßlos und zwar aus zweierlei Dingen. Erstens ist das einfach, ich finde es ein Unding, ja, dass man sich wegen solchen Sachen so fallen lassen muss. Ja. Und das Zweite ist, muss man als Schiedsrichter nicht dieses Fingerspitzengefühl an den Tag legen, in der Szene zu sehen, hey, natürlich macht er eine aktive Greifbewegung, ja, also, und es heißt ja oft, schon der Versuch ist strafbar und dann ist es halt der Versuch eines taktischen Fouls, aber muss man denn nicht sehen, dass das ein Sekundenbruchteil des Kontakts ist, nicht mal ein richtiges Ziehen und Hazard nimmt das so dankend an und hebt dann da ab. Also ich hätte mir gewünscht, dass der Ref in diesem Fall eigentlich echt beide sich zur Brust genommen hätte und gesagt, hey Tommy, du hast noch eine Aktion, beim nächsten Mal marschierst du. Und zu dem Hazard echt eine klare Ansage, sowas will ich nicht mehr sehen. Gut, bitteschön.
Ja, also landläufig oder umgangssprachlich ist ja nicht halten gleichzeitig gelb, sondern dann kommt zu dieser Bewertung ja was ganz anderes dazu, nämlich ein unsportlicher Charakter, eine taktische Handlung des Spielers. Das heißt, man muss sich quasi von oben helikoptermäßig auf das Spielfeld setzen und sagen, Menschenskinder, hätte der vielleicht die Chance, eine aussichtsreiche Angriffssituation zu starten, der Hazard, also er hatte den Freiraum dementsprechend mit Zug zum Tor oder zumindest zu Flanken auch und beides war gegeben und deshalb ist dann nicht für das ursprüngliche Halten, sondern einfach für das Thema, ja, da war eine Berührung, ja, da war ein aus dem Tritt bringen, ja, da war so ein bisschen was. Und dann sind es die weiteren Punkte in der Checkliste, die dann halt diese gelbe Karte nach sich ziehen. Ist so. Wissen die Spieler, wissen die Schiedsrichter.
Ich akzeptiere diese Begründung Zähneknirschen, möchte ich hiermit festhalten. Ja. Aber das bringt mich gleich zum nächsten Punkt, nämlich Schiedsrichterei damals heute so ein bisschen. Ja. Also ich habe einfach, das ist mein subjektiver Eindruck, es wird viel zu schnell abgehoben. Es wird viel zu schnell auch bei leichten Kontakten ein Riesendrama gemacht, was es natürlich auch dem Schiedsrichter viel schwerer macht in seiner Bewertung der ganzen Situation. Ja, aber ich habe einfach das Gefühl, dass das früher nicht so war. Da hat man sich nicht gleich wegen, weil man irgendwie touchiert wurde, dann hier den großen Aufriss gemacht.
Ja, ist so. Das fällt mir auch auf als Zuschauer. Das ist mir als Spieler schon in der finalen Phase aufgefallen. Und dachte mir so, Menschenskinder, woher wissen die Menschen immer genau diesen Punkt am Körper ihres Gegenspielers zu berühren, dass dem unten die Beine wegklappen, selbst wenn sie ihn am Oberkörper berühren? Also es ist fantastisch, welches Gespür die da haben für die Geschichte.
Ja.
Ja, es ist ein Unding, es macht es schwerer. Und dann haben wir natürlich den Videobeweis. Und über den Videobeweis dürfen wir halt nicht eingreifen, wenn es um eine gelbe Karte geht. Das lässt das Protokoll nicht zu.
Das heißt, selbst wenn es eine gelb-rote Karte ist, die einen Platzverweis nach sich ziehen würde?
Ja, da kann man dann, da wäre eventuell die Möglichkeit, dann noch einzugreifen.
Weil ich denke beispielsweise an die gelb-rote Karte in Hamburg vor gut einem Jahr, als es auch einen Platzverweis gab. Und dann auch die Frage war, ja, die zweite gelbe Karte war dann viel zu streng. Aber du sagst, also ist es dann quasi, dass man sagt, es ist eigentlich eine gelbe Karte in der Bewertung und deswegen wird da nicht nachgeschaut.
Genau. Okay. Ja, also ich mich ärgert es maßlos. Ja. Ich meine, ich habe selber auch jetzt, keine Ahnung, mit 6 angefangen zu kicken bis vor einem Jahr, auch selber noch Amateurfußball gespielt, habe auch in Jugendmannschaft trainiert, habe Schiedsrichter, also Spiele gepfiffen auf Jugendebene. Und für mich ist es eine Frage des Respekts. Und das ist das, was mich wirklich nervt. Ja, weil der Sportler hat einfach seinem Gegenüber und natürlich auch dem Schiedsrichter, also für mich steht oftmals dieser Versuch im Vordergrund zu bescheißen. Ich muss es so deutlich sagen.
Ja, dann drückt man es doch einfach aus.
Und auch dieses, oder beispielsweise eine Entscheidung wird getroffen, also Rudelbildung um diesen Schiedsrichter herum. Ja, so eine Szene war zum Beispiel jetzt am Wochenende der Spieler Sané von Schalke gegen den Ref im Revierderby. Der rennt über einen halben Platz und brüllt dem aus 30 Zentimeter ins Gesicht. Also irgendwo ist doch mal gut. Ganz ehrlich. Das beeinflusst, finde ich, einfach das ganze Spiel. Das ist ja nicht nur das beeinflusst nicht nur die Entscheidung oder die Entscheidungsfindung, sondern es beeinflusst das ganze Spiel.
Ich muss da immer an Michael Ballack denken, damals im Champions League Halbfinale bei Chelsea noch. Der ist auch in dem norwegischen Schiedsrichter über einen halben Platz gefolgt. Aber Knut, wie würdest du das denn sagen in der Entwicklung? Diese Respektsgeschichte, würdest du sagen, es fehlt an Respekt oder war das schon immer so oder fällt uns das jetzt nur extrem auf? Oder gehen wir da auch nicht nur im Profibereich, sondern auch im Amateurbereich in so eine Richtung, die langsam bedenklich wird?
Ja. Das ist ehrlich so. Also das ist für mich sehr bedenklich, in welche Richtung wir uns da bewegen. Und da müssen wir einfach sagen, ein Stück weit wäre den Anfängen. Ich hätte mir gewünscht bei einer Weltmeisterschaft dieses Jahr, dass wir mal aus Schiedsrichtersicht auch ein klares Signal senden, weil das ist so ein Turnier, da steht die Welt des Fußballs sonst still und guckt alles nur auf die Weltmeisterschaft. Und dann von dort aus hätte man das ausrollen können. Das ist leider aus meiner Sicht verpasst worden, weil es nicht nur ein nationales Problem ist, sondern ein internationales Thema. Dieses Thema Einhalt gebieten, andere Sportarten wie Rugby, Handball machen uns das vor, dass es prima funktioniert. Auch Basketball ist so ein Teil und andere Dinge auch. Da sage ich, stopp irgendwann mal, denn es kann nicht normal sein, dass man Entscheidungen gar nicht mehr akzeptiert, sondern das von Berufswegen schon grundsätzlich zum Lamentieren freigibt, egal was. Und da müssen wir auch wissen, da sind wir natürlich im Schaufenster der Bundesliga unterwegs und damit haben wir Vorbildcharakter, Wale. Und da nehme ich die Spieler nicht aus, nicht nur die Schiedsrichter. Und
auch die Leute an der Linie draußen.
Die Leute an der Linie, die Offiziellen, die Zuschauer, alle. Und da strahlt es runter bis in den Jugendbereich. Denn was am Samstag vielleicht gezeigt wird auf der Scheibe, wird am Sonntag, spätestens am Samstag danach nachgemacht, so bis runter zu den Bambinis. Da bin ich vollkommen d'accord.
Ich lese aus deiner Aussage so ein bisschen heraus, dass du noch Hoffnung hast, dass man das Rad zurückdrehen kann. Das habe ich nämlich nicht mehr, weil ich meine, das ist schon dieser Prozess ist schon so weit entglitten, dass du eigentlich das gar nicht mehr zurückdrehen kannst. Weil wie gesagt, was du da siehst, siehst du halt am Sonntag in der A-Klasse und am Dienstagabend im Bambini-Training und solche Sachen. Ja, das also.
Ja. Ja, also mich stört speziell und da ist jetzt egal, welches Stadion das ist und welches Spiel ich da beobachtet habe. Aber wenn ich dann sehe, dass Menschen, wie du gerade auch geschildert hast, Philipp, über 30, 35, 40 Meter Anlauf nehmen, diese Strecke nicht nutzen, um mal ein bisschen nachzudenken, sondern sich nur, um weiter zu emotionalisieren und dann von einem Schiedsrichter ganz normal empfangen werden, dann sträuben sich mir die Nackenhaare, weil dann sage ich, allein diese 40 Meter, die ihr jetzt unnötigerweise zurücklegt, die haben eine Belohnung verdient und die soll er haben in Form der gelben Karte. Ja, ohne Inhalt, ohne auf den Inhalt einzugehen, der da vielleicht käme, wenn der Inhalt zu kritisch ist, dann ist es rot. Aber der hat eine Belohnung verdient aus meiner Sicht. Und das, nur so kann ich da ein bisschen Einhalt gebieten.
Aber schön, Knut, dass du gerade so ein Gegenbeispiel erwähnt hast. Das haben wir uns nämlich auch auf unseren schlauen Zettel geschrieben, nämlich das Positivbeispiel Rugby. Das hast du jetzt gerade auch quasi Eigeninitiativ vorgebracht. Das fällt uns beiden, glaube ich, auf. Es ist andere Sportarten, nicht nur Rugby. Es gibt, mein Gott, gerade ist die Feldhockey-Weltmeisterschaft. Und dann kann ich auch als Zuschauer sehen und hören, wie die Schiedsrichter miteinander kommunizieren, wie der Videobeweis abläuft, ja, wie die Entscheidungsfindung läuft. Ich möchte fast sagen, da menschelt's dann. Also da nehme ich dann als Zuschauer am Fernsehbildschirm auch wahr, hey, das sind Menschen wie du und ich aus Fleisch und Blut, auch bei denen geht was vor, Gedankengänge, Entscheidungsfindung und ich finde, das ist so ein Beispiel, das geht uns im Fußball so ein bisschen ab, oder? Also der Schiedsrichter ist oft dann sozusagen der, in Anführungsstrichen, schwarze Mann, der in der Mitte steht, die Entscheidung trifft, aber so ein bisschen unpersönlich bleibt. Würdest du dir da auch wünschen, dass da so ein bisschen eine menschliche Komponente reinkommt? Also gerade solche...
Ich würde sogar noch weitergehen und so weit gehen zu sagen, ist das vielleicht, ist gerade dieses Thema Verkabelung und das damit nach außen tragen der Kommunikation, also für alle transparent machen im Stadion, ein Schlüssel A für dieses Thema Respekt, aber auch, wo man nachher noch zukommt, zum Thema Videobeweis, weil es einfach Transparenz darstellt und ja, die Menschen draußen ein Gefühl haben, was da so ein bisschen abläuft. Ich habe es vorher schon angerissen, es gab ja mal eine Geschichte, wo man dich auch mal verkabelt hat für ein ganzes Spiel. Wie siehst du das?
Ja, also ich glaube, die Schiedsrichter sind die wenigsten oder die geringsten Hürden, die da zu nehmen sind, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Man muss ja immer auch so sehen, die Verkabelung, die ich habe, das Mikrofon, das ich habe, da spricht ja auch ein Gegenüber rein.
Ja.
Und es ist die DFL, die dementsprechend diese Tonstrecken dann freigeben müsste. Und die DFL ist ein Verband der Vereine und ich glaube, die Vereine haben da nicht besonders das Interesse, dass genau diese Dialoge vielleicht mit Schiedsrichtern freigegeben werden.
Weil
welche Inhalte auch immer. Ja. Für mich galt immer die Grenze, wenn es eine Beleidigung ist, ist es rot und alles andere ist...
Natürlich, da käme mit Sicherheit das ein oder andere ans Tagessicht, was nicht unbedingt gerade für Kinderohren geeignet ist.
Vielleicht. Das kann man so sagen. Ja. Aber wenn ich nur an diese Rugby-Übertragung denke, diese Schiedsrichter-Kamera sogar, wo du dann aus der Perspektive des Schiedsrichters siehst, wie das mal ist, wenn dann mal so zwei solche starke Bollen hier mit Stiernacken auf dich zukommen und dir mal ins Gesicht brüllen, das ist, finde ich, wirklich eine ganz interessante Komponente.
Vor kurzem habe ich ein Spiel gesehen, Deutschland gegen Kanada, da ging es darum, dass Deutschland sich zum ersten Mal für die WM im Rugby hätte qualifizieren können. Das Spiel findet statt in irgendeinem Bumsstadion, in Marseille irgendwo, keine Ahnung. Unfassbar großartiges quasi Matchplay des Referees, der hat durchgesabbelt quasi, aber dadurch und natürlich auch, was der Sport macht, ja ein gewisses Sportsmanship aus, Rugby, ja, die Leute, da wurde nicht lamentiert, nichts. Und wenn man denn die Weltmeisterschaft, da ist er ja sogar noch, hat er noch eine Bodycam. Da siehst du das ja sogar noch auf dem TV-Bild, ja. Und ich glaube, das könnte echt ein Weg sein, dass man ein bisschen auch für ein bisschen mehr Toleranz untereinander irgendwo zu werben.
Wünschen wir beide Romantiker uns da gerade zu viel oder siehst du wirklich die Möglichkeit, dass man das in 10 Jahren vielleicht erlebt im Fußball?
Weiß ich nicht, vielleicht wünscht ihr euch zu viel auf einmal. Also die Schraube wirklich nicht nur ein bisschen zurückzudrehen, sondern gleich das große Werkzeug anzunehmen und zu sagen, komm, die drehe ich gleich mal 3 und 4 Umdrehungen wieder zurück, weil so viel ist ja auch mittlerweile gelockert. Müssen wir ehrlich sein, die ist ja nicht auf einmal 3 und 4 Umdrehungen gelockert worden, sondern die hat sich so sukzessive, auch immer in Abstimmung mit den Vereinsverantwortlichen oder mit den Trainern gelockert und sagt, ja, okay, das ist jetzt für uns noch gelb, das ist nicht gelb und solche Dinge, da reden die ja schon auch mit. Aber ich bin schon dafür und deshalb war die Weltmeisterschaft so eine leise, stille Hoffnung zu sagen, Mensch, dreh das doch mal wieder ein bisschen an und zieh das mal an. Nicht quasi herzugehen und zu sagen, so, jetzt passt auf, also wir haben jetzt dann irgendwann mal den 17. Spieltag, also ab der Rückrunde gilt, wer irgendwie nur meckert und die Legitimation wäre da im Regelwerk, irgendwie kommt und gestikuliert und abschätzend oder abfällig irgendwie eine Entscheidung begleitet, kriegt sofort gelb.
Dann hast du vielleicht auch mal einen Fall, dass du ein Spiel nicht zu Ende bringen kannst, weil nicht mehr genügend Leute auf dem Platz stehen.
Dann hast du zumindest keine 22 mehr auf dem Feld. Dann sind es mal nur noch 20 oder dann sind es mal vielleicht auch nur noch 18. Vielleicht braucht es ja auch das, aber das will der Fußballromantiker auch nicht. Idealerweise will er zurück, ohne dass was Großartiges passiert.
Ja, ohne dass es wehtut.
Ja,
genau.
Wir haben jetzt die WM schon ein paar Mal angesprochen. Und ein Aspekt, der die WM im Sommer auch so ein bisschen geprägt hat, war natürlich der Videobeweis. Darüber müssen wir natürlich auch sprechen. Ich persönlich, sage ich jetzt zum, glaube ich, 324. Mal, ich bin persönlich großer Verfechter des Videobeweises. Ich finde es richtig und gut, weil ich finde, dass es den Sport gerechter machen kann. Und ich finde persönlich, dass es bei der WM auch sehr gut funktioniert hat, bis auf eine Entscheidung mal ein Tor von Diego Costa, wo, glaube ich, ein Stürmer voll vorlag. Das wurde nicht gesehen, aber im Großen und Ganzen hat mir das gut gefallen. Wie hast du den Videobeweis bei der WM wahrgenommen? Und wo ist der Unterschied? Also, mal plakativ gefragt, wieso kriegen wir das in der Bundesliga nicht so hin?
Okay.
Viel auf einmal, ne?
Nein, gar nicht. Nein. Aber da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ah, das wird nicht länger. Weltmeisterschaft habe ich mir auch angeschaut. Habe im Vorfeld auch gedacht, Menschenskinder, okay, das ist eine mutige Geschichte bei einer WM, das zu packen oder anzugehen. Und die verschiedenen Schiedsrichter aus verschiedenen Ländern, die das auch, wie wir hatten es ja schon im Off mal gemacht, waren ja schon ein bisschen mutiger, ein Pilotprojekt anmelden und anwenden. Und dachte mir so, okay, ja, bin ich mal gespannt, wenn da so Menschen kommen, die aus nicht so fußballaffinen Ländern da mit vorm Schirm sitzen. Und, muss ich auch ehrlich sagen, ich war positiv überrascht, war aber auch im Vorfeld der WM auch über das deutsche Schiedsrichterteam immer informiert, wie die denn die Vorbereitung machen. Also da ist wirklich so, dass die FIFA hergegangen ist und hat, die haben, glaube ich, immer pro Monat eine Woche irgendwo Trainingslager gehabt, regional, und haben da das ganze Equipment aufgebaut, sind da zusammengekommen, haben das trainiert und haben das gemacht bis zum Exzess. Und daraus hat sich aus meiner Sicht eine gute Mischung mit diesen Leuten entwickelt, auch ein gutes Gespür. Wenn man die Weltmeisterschaft alle Spiele nimmt, dann hat man sicherlich, und ich selber habe nicht alle verfolgt, dann hat man sicherlich die eine oder andere Geschichte auch gesehen, wo man sagt, da hat es nicht funktioniert. Das ist ein Thema. Das zweite Thema ist, bin ich auch ehrlich, Bundesliga ist ein Tagesgeschäft, 9 Spiele am Wochenende, da wird drauf geguckt, da wird nachberichtet, da wird in Sky, in Sportschau und wie sie alle heißen, die Sportsendungen inklusive der Talkrunden, wird da natürlich nochmal drauf geguckt. Das haben wir bei der WM nicht gehabt, vielleicht auch, weil die deutsche Nationalmannschaft nicht so lange dabei war. Mhm. Ja, sind wir auch ehrlich. Dann hat man da nicht so drauf geschaut. Und ja, ich würde mir genauso wünschen, dass der Videoassistent so funktioniert in der Bundesliga, wie er bei der WM funktioniert hat. Und ich finde das System Videoassistent auch gut. Ich finde es allerdings nicht gut, wie wir es anwenden.
Ja.
Und da gibt es sicherlich auch noch mehrere Möglichkeiten.
Die da wären?
Also wir reden ja in der Schiedsrichterei immer von Schwarz- und Weiß-Entscheidungen, die wirklich so 30 bis 35 der Entscheidungen in einem Spiel ausmachen und der andere ist im Graubereich, am Messenspielraum. Ja. Da wirst du das Spiel anders angucken, da wirst du das...
Ja, jeder
das
hat einen subjektiven
Blickwinkel. Jeder hat so einen subjektiven Blickwinkel, jeder hat so seinen Messenspielraum, seine Leitplanken, die er anlegt für so ein Spiel, und dann gucken wir uns hier jetzt zu dritt irgend zwei Szenen an und dann sagst du, Philipp, für mich ist es Strafstoß, ich sage, nee, ist keiner. Christian ist unentschieden, dann gucken wir die zweite Szene an und genau andersrum. Ja. Und jeder hat aber auf seine Weise recht in der Situation, weil es ein Graubereich ist. So. Da sage ich, Finger weg vom Videoassistenten. Da muss der gar nicht eingreifen, weil da muss er das dem Menschen überlassen, der auf dem Platz steht, der die Emotionen spürt, der sagt und sich jedes Mal fragt, braucht das Spiel jetzt diese Entscheidung oder braucht sie es nicht? Und dann gibt es wirklich schwarz-weiß Motivation, wieso Einführung Videoassistent. Phantomtor Hoffenheim, klares Tor erzielt bei Köln-Hannover mit dem Unterarm von Andreasen. Keiner hat es gesehen von den 4 offiziellen Menschenskinder. Das Kind darf so nicht in den Brunnen fallen.
Ja. Aber nochmal, wie kann man ansetzen? Also wo kann man, ist es zum Beispiel ein Mittel, dass man das, was der Schiedsrichter sich in dieser Zone anschaut, auf die Videoleinwände bringt, dass man Ton in dem Moment mit einspielt, also auch wieder das Thema Transparenz? Oder ist es auch ganz klassisch der Aspekt Ausbildung Schiedsrichter, also dahingehend, bis dahin muss es Profi-Schiedsrichter geben. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, seit es eben Videobeweis gibt, dass sich manche deiner ehemaligen Kollegen, muss man ja sagen, darauf so ein bisschen verlassen, ja, und dadurch in ihrer eigenen Entscheidungsfindung, wo sie vielleicht selbst auf dem Platz ohne technische Unterstützung sie hätten treffen können, sich eben darauf verlassen und auch dadurch ganz automatisch, und da kommen wir wieder, das schießt sich der Kreis zum Thema Respekt, das merkt ihr ja bei den Mannschaften. Und wenn der Kollege sich lieber auf das Ohr aus Köln verlässt.
Und nicht nur bei den Schiedsrichtern selbst, also gefühlt oft sind es auch die Linienrichter, die oft teilweise Sekunden später mittlerweile die Fahne zum Abseits heben. Das finde ich auch eine ganz interessante... hängt das auch irgendwie damit zusammen?
Wobei das gewollt ist durch die Einführung des Videoassistenten, dass er eben die Szene nicht gleich tot macht. Tot machen heißt, er reißt die Fahne hoch, der Schiedsrichter würde sofort reagieren.
Ja.
Pfiff, vielleicht wäre der Spieler alleine aufs Tor zugegangen und das Standbild zeigt nachher Menschenskinder, das war gar kein Abseits. Mhm. Deshalb wird er warten, ein Stück weit warten, bis der Zug zum Tor abgeschlossen ist und dann, wenn der Ball im Tor liegt, reicht's für ihn immer noch, wenn er die Fahne hochhebt, weil dann ist es das Zeichen, sowieso für den Videoassistenten wird bei jeder Torerzielung das Tor überprüft, aber dann kann man immer noch reagieren und sagt, okay, ich hab's mitbekommen. Ideal wäre noch, der Assistent winkt sofort, wenn er es wahrnimmt und der Schiedsrichter hat die Anweisung zu warten, ob aus dieser Situation ein Torerfolg kommt. Ist der Ball im Tor, dann kann er immer noch reagieren über den Videoassistenten. Wenn er pfeift, ist die Situation tot. Und ich kann es leider nicht, wie bei einer Theaterprobe, sagen, so jetzt alles wieder zurück auf Ausgangsstellung, du kriegst den Ball und loslegen. Ja, das funktioniert
halt nicht. Das geht im Snooker übrigens.
Das geht im Fußball nicht. Also von daher, Assistenten, die haben eine klare Anweisung und von daher, die machen das auch gut an der Seite mit Warten und in dem Aspekt, der Schiedsrichter hat auch zu warten. Welche Möglichkeiten gibt's noch? Das eine ist sicherlich, wie nehme ich den Zuschauer mit? Transparenz, Videoleinwand, das hat die DFL nicht zugelassen, weil sie sagt, die Technik in den Stadien sei nicht dementsprechend. Ja, weiß ich nicht.
Ist das wirklich so? Also, oder?
Weiß ich nicht. Ich habe nicht den Gesamtüberblick der Technik der 18 Stadien. Ich war nur in allen, aber denk mir, Menschenskinder, was da vorm Spiel so alles abgezündet wird, ein Feuerwerk,
würde gehen. Also wenn ich allein in Stuttgart hänge, glaube ich, 160 Surveillance-Kameras, die das alles ausleuchten.
Würde gehen. Also behaupte ich jetzt mal. Aber das ist ja nicht.
Wovor hat man da Angst?
Ich weiß es nicht. Und dann das. Ich glaube aber, der erste Ansatz, den man machen muss, ist nicht um die Transparenz, sondern überhaupt die Eingriffsgrenzen so zu schärfen, dass wirklich nur schwarz-weiß entschieden wird und nicht der Graubereich. Ja. Und dann wird's auch klarer, weil dann ist schon im Auge des Betrachters, des Zuschauers, der einen sehr guten inneren Kompass auch hat in den Stadien, der sagt sich: Mensch, da war doch jetzt was. Das gibt's doch nicht. Da war doch was. Aus bestimmten Blickwinkeln heraus siehst du das. Ja? Und dann hast du auch ein bisschen so ein Gefühl als Schiedsrichter, Mensch, da war was, ich habe es aber nicht wahrgenommen. Und das sind dann meistens die Schwarz-Weiß-Situationen, wo ich sage, okay, total daneben gelegen, Kind in den Brunnen gefallen, komm, lass es rausholen wieder. Wie der Seiltänzer, der dann halt das Netz hat als Auffangstation. So hat der Schiedsrichter die Auffangstation in Köln.
Ja.
Und ich bin bei euch zu sagen, es ist natürlich fatal, wenn ein Schiedsrichter das Heft aus der Hand gibt und aus der Backup-Lösung in Köln eine Standardlösung macht, zu sagen, ach, ich traue mich jetzt gar nicht mehr so richtig zu entscheiden, dann verliert er automatisch an Persönlichkeit.
Zumal dann da so Entscheidungen, zustande kommen, wie beispielsweise die Szene mit Mateta, Mainz, Hannover jetzt am Wochenende.
Da war ich noch im Stadion zum Beobachten. Ja.
Sehr interessant. da hätte ich nämlich eine Frage dazu. Ich war da schon in Mönchengladbach und wir haben uns noch vorbereitet auf das Abendspiel und haben dann so mit einem Auge dieses 15:30-Spiel angeschaut. Und da war zum Beispiel die Handspielgeschichte in der ersten Halbzeit, wo auch der Sky-Kommentator und ich glaube viele auch in der Coaching-Zone gedacht haben, wird schon eher ein Handspiel gewesen sein. Und dann hat der Schiedsrichter ein Zeichen bekommen, ist rausgegangen, hat sich das angeschaut und sehr schnell abgewunken, hat gleich gesagt, nee, und hat weiterlaufen lassen. Die erste Frage ist, aus deiner Sicht, war das die richtige Entscheidung? Und die zweite Frage, wie läuft das denn ab, dieser Kontakt, der aus Köln kommt? Weil manchmal habe ich den Eindruck, heißt's, also nur ist meine Laienperspektive von außen so, hey, da liegt eine Fehlentscheidung vor? Oder sagen die ihm ins Ohr, wir sind uns selber nicht sicher, guck's dir nochmal an. Wie läuft denn das ab? Also
das kann, genauso wie du es erzählst, kann das ablaufen. Da gibt's keinen Grundplan. Und da gibt's auch nicht nur eine Einbahnstraße, dass der Videoassistent aus Köln sagt, du guck dir das mal an, sondern da kann auch der Schiedsrichter hergehen und sagen, du, ich bin mir nicht sicher, check das mal und schick mir die Bilder auf den Schirm in der Review-Area, dann gehe ich raus. Also beiderseits gibt's Möglichkeiten, das zu nutzen. Handspiel, aus meiner Sicht hat der Robert Hartmann da in der ersten Situation im Realzeitablauf schon richtig entschieden, zu sagen, okay, der will im Grunde genommen den Ball wegköpfen, geht runter mit dem Kopf, hat die Hände da draußen eben zur Balance, weil so hopfe ich nicht hoch mit angelegten Armen, da haut es mich irgendwann mal auf die Nase. Und deshalb kann dann einfach von dem verunglückten Kopfballversuch der Ball an den Arm gehen. Für mich eine völlig natürliche Handhaltung, keine Verbreiterung der Körperfläche, keine Absicht, da einen Lauf des Balles aufzuhalten und von daher auch richtig keinen Strafstoß zu pfeifen. Ich habe es eher nicht verstanden, wieso er dann nochmal rausgeht.
Ja.
Weil ich sage, der Assistent in Köln sagt, alles gut, liegt in deinem Bereich, danke und weiter geht's.
Und da gehen zwei Minuten flöten.
Ne? Nein, mir geht's gar nicht um die Zeit. Da geht's überhaupt nicht um die Zeit.
Das ist vollkommen wurscht.
Es geht wirklich darum, dass er macht sich ja selber angreifbar dadurch, weil er seine Entscheidung selbst hinterfragt. gesagt, da sind 22 mit Adrenalin vollgepumpte Jungs da, die gewinnen wollen, die merken das. Und dann gehst du in der nächsten Entscheidung, wirst du entweder A, anders angegangen von den Spielern oder also es wird, es merkt, das ist,
du merkst auch an der Seitenlinie, wie allein noch der vierte Offizielle dann teilweise von beiden Coaching-Zonen so ein bisschen bedrängt wird in dieser, das kannst du dir alles sparen.
Ja, das bisschen können wir weglassen.
Das glaube ich auch. Das ist auch nicht vergnügungssteuerpflichtig, glaube ich. Und diese Geschichte, wenn wir schon kurz bei dem Spiel sind, also der Elfmeter, der dann gegeben wurde, wie hast du die Situation wahrgenommen?
Also ich habe das Glück auf der Tribüne, dass ich dann auch aus den richtigen Winkeln auch Bilder habe, genauso die der Fernsehzuschauer auch hat. Ja. Und dann sieht man halt in der zweiten Einstellung, dass da zwar eine Berührung vorlag, aber das ist genau so ein Fall, wo ich sage, Menschenskinder, normaler Fußballer mit so ein bisschen Berührung, da klappt es dir nicht die Beine weg. Das ist kein Strafstoß, sind wir ehrlich.
Da sind wir wieder bei, was ich ganz am Eingang auch mit Tommy und Hazard hatte. Lauf weiter, sagt Zement. Ja. Lauf einfach weiter, sei so fair gegenüber allen anderen Beteiligten auf diesem Spielfeld und auch außenrum, dass du, und wenn er dann, und sich dann nachher hinstellen, das finde ich das Allerschlimmste, nachher hinstellen und dann gegenüber seinen eigenen Leuten und wem auch immer zugeben, ja, da war nichts. Scheiße, dann hab, Entschuldigung, Alex. Dann hab die Traute, zu dem Ref zu gehen und sagen, hör zu, tut mir leid, ja. Da wirst du doch gefeiert wochenlang dafür, wenn du sowas an den Tag legst, so ein Verhalten.
Und warum? Auch den Fairplay-Preis.
Ja, was auch immer, ja.
Und das machst du nur, wenn du 3-0 führst in der 85. Minute. Das ist halt leider so.
Komm, da ist der Sport einfach verkommen bis ins Mark, wenn du mich fragst.
Aber er kann ja auch hinliegen, wenn er meint, ich muss nur als Schiedsrichter nicht drauf reinfallen und sagen, okay, gut, dann wirst du zumindest nicht belohnt. Also, ich hätte mir da gewünscht, dass der VAR aktiv eingegriffen hätte und gesagt hätte, Mensch, jetzt guckt er die Szene an, weil das ist wirklich eine entscheidende Szene am Ende eines Spiels. Aber das ist halt wie auch bei Menschen. Da können wir uns fragen, wieso, weshalb, warum. Da wird im Unterbewusstsein in Stresssituationen etwas ablaufen und vieles auch nicht ablaufen in einem Automatismus und schon habe ich eine Ausfahrt verpasst, weil ich mit 200 an der Ausfahrt vorbei bin und nicht rechtzeitig abgebremst habe und ich frage mich dann, Mensch, da hättest du rausgemusst, damit dort die Lösung und das Ziel gewesen wäre. Jetzt fährst du einen Umweg und der Umweg fährt leider nicht über die richtige Lösung. Schade, es waren 5 Menschen daran beteiligt und leider hat keiner den Schiedsrichter oder den VA auf das Pferd gesetzt, zu sagen, ich galoppiere zurück und guck mir das an. Schade. Aber es ist so.
Abschließend vielleicht noch die Frage zu diesem ganzen Themenkomplex, weil ja die Schiedsrichter selbst seit Jahren auch im Vorfeld gesagt haben, wir würden uns diese Unterstützung wünschen, wir hätten das gerne. Und jetzt merken wir ja trotzdem, dass es nicht komplett funktioniert und dass es immer noch hakt an vielen Stellen. Du bist ja nah dran. Wie nehmen die Schiedsrichter das denn wahr? Ist der Tenor eher positiv oder grummeln sie auch noch immer rum und sagen, wie kriegen wir das optimiert irgendwie? Wie nimmst du das wahr?
Ich glaube, ich bin mir sicher, der Tenor ist immer noch positiv.
Ja.
Und der Tenor ist halt immer, Menschenskinder, wir müssen gucken, dass wir da wieder rauskommen aus diesem Strudel. Das Thema Videoassistent ist so dermaßen verbrannt, es wird immer wieder aufgenommen, es wird wieder ein neuer Anlauf genommen und das ist doch ein Mist und das können wir doch nicht machen und schafft es endlich ab. Und jeder ist aber im Grunde genommen dafür und sagt, das macht das Ganze gerechter. Nur da kommen wieder solche Wochenende, wie wir es jetzt gerade erlebt haben und das ganze Kartenhaus fällt in sich zusammen.
Wie beim VfB.
Und diese Situation, die hast du natürlich auch. Da gehst du als Videoassistent hin, dann hast du vielleicht einen schlechten Tag oder siehst nicht alles so, gibst nicht die richtige Hilfestellung. Der andere fordert es nicht ein vom Platz her. Und dann bist du natürlich auch mit deinem Namen, weil der Videoassistent wird ja im Stadion jetzt auch genannt immer, bist du natürlich auch mit deinem Namen verbrannt. 2 Wochen später stehst du in diesem Stadion, wo du vorher Videoassistent warst und jeder weiß, du warst der Videoassistent, der vielleicht den falschen Tipp oder gar keinen Tipp gegeben hat. Super Situation, ja. Also das wird nicht einfacher dadurch.
Ich merke es. Und ich glaube, selbst als Schiedsrichterbeobachter, wie du dann am Sonntag, ich glaube, dann geht man dann auch eher so mit so einem gemischten Gefühl dann nach Hause.
Also der Schwabe lobt ja nicht gerne und der Schwabe empfängt ja auch nicht gerne Lob. Ja. Aber der liebste Job ist mir und ich bin ihm beim Lob auch maximal belastbar. der liebste Job ist mir natürlich, wenn ich den Jungs, und da war ich selber früher auch als Aktiver, wenn du den Jungs sagen kannst, Mensch, habt ihr einen klasse Job gemacht, über euch redet nachher keiner, top, alle Situationen dementsprechend bedient, am Essen Spielräume ausgenutzt, top, könnt ihr beruhigt nach Hause fahren. Das war so, ihr könnt beruhigt nach Hause fahren. Das war der Abschlusssatz immer von Beobachtern und dann wusstest du, okay, Haken dran, das nächste Spiel kommt. Ja. Und wenn du dann da bist und einen Beobachtungsbogen ausfüllen musst und ein Coaching-Gespräch führen musst, wo genau diese Punkte da sind, wo diese großen Baustellen sich aufmachen, da fühlst du dich selber auch nicht wohl. Ja, ist so. Und da fährst du natürlich auch mit großen Gedanken nach Hause. Ja.
super spannender Themenkomplex,
absolut, wenn du mich fragst. Das wird uns auch einfach noch weiter begleiten. Ja, also ja, da kommen wir nicht raus aus der Nummer. Wir alle nicht und niemand in der Fußballbranche und auch die ganzen Fans. Ich würde mir tatsächlich nochmal abschließend wünschen, dass man sich gegenüber einigen technischen Möglichkeiten vielleicht etwas mehr öffnet, denn sie liegen vor. Ja. Und das andere ist, und das ist der vielschichtigere und auch viel schwieriger anstoßende Prozess, ist das Thema Sportsmanship, Respekt gegenüber deinem Kontrahenten.
Wie geht man miteinander um?
Also das ist einfach, wäre mir ein großes Anliegen, weil manchmal ist es, wenn ich mir nur an die Neymar-Festspiele bei der WM denke, das will doch keiner sehen. Nein. Ehrlich, das will doch keiner sehen.
Und ich glaube, es ist auch nicht nur ein Thema des Fußballs. Der Fußball, ja, ist ja immer Sportart Nummer 1.
Er projiziert es halt auf den Großen.
Es sind vielschichtige Menschen, also Menschen aus der ganzen Gesellschaftsschicht da. Und es ist auch ein Thema, wenn wir heutzutage irgendwo auf der Straße unterwegs sind und sehen, wie wird mit Polizisten oder mit anderen Amtsträgern umgegangen, wo ich sage, da ist der Respekt auch schon immer da, oder Lehrer oder sonst irgendwas, wo ich denke, wow, ja, also da müssen wir immer gucken, die Welt schreit immer nach Vorbildern. Ja. Wir sind sie.
Genau, jeder für sich selbst.
Ja, Philipp, richtig. Du wolltest vor ein paar Minuten die galante Überleitung mit dem Kartenhaus Stichwort zum VfB wieder schaffen. Ich greife das nochmal auf. Ja, wir müssen noch ein bisschen nach vorne schauen jetzt, ein bisschen über den VfB
reden. Richtig,
ja.
Wir könnten mal ganz kurz einen kleinen Schwenk zum Richtung Personal machen. Ja, wir haben das auf der Stuttgarter Nachrichten.de und in unserer App heute mal zusammengefasst. Im VfB Stuttgart fehlt gerade eine komplette Elf. Aufgrund von Verletzungen und Sperren, die könnte so in der Bundesliga spielen. Ja, da hätte ich kaum große Zweifel. Ja, das ist natürlich schwierig. Es gibt ein paar kleine positive Aspekte. Borna Sosa ist zurück auf dem Platz, hat erste Schritte gemacht, wird aber auf keinen Fall für das Spiel gegen Hertha BSC zur Verfügung stehen. Bei Maffeo Beck sieht es nicht gut aus. Bartstuber gibt ein bisschen Hoffnung. Aogo gibt ein bisschen Hoffnung. Aber der Trainer Weinzierl hat, glaube ich, die ein oder andere Perle aus der Jugend nochmal zu nominieren, um einen 18er-Bogen vollschreiben zu können für dieses Spiel am Samstag.
Ich wäre schon kurz davor, Knut zu fragen, gibt es einen Spielerpass? Hast du Samstag 15:30
genau.
schon was vor?
Oder? Ja, wahrscheinlich gibt es noch einen beim TSV Oschau. Ja. Ich weiß nicht, der ist sogar noch gültig. Ob er für die Bundesliga gilt, weiß ich nicht. Aber naja, ich war ja früher Torhüter, vielleicht kann ich mich noch ins Tor stellen. Ja. Und Zieler dann draußen, ich weiß es nicht.
Warum nicht? Ja, aber es ist wirklich tatsächlich viel los. Die ganzen Verletzungen in Gladbach, sind jetzt folgenschwer und das wird, glaube ich, unglaublich kompliziert für Markus Weinzierl, da eine Elf zusammenzustellen, ja, die sich Hertha gegen stellt.
Der einzige kleine Lichtblick ist, auch Hertha hat diese Probleme. Nicht ganz so massiv, das sind es nicht gleich 11, aber da fehlen auch 7, 8 Stück, davon drei Stammspieler, die wirklich, wo es eng wird für das Spiel. Bringt mich ganz schnell aber auch wieder zu dem Thema VfB-Talente.
Ja.
Antonis Aidonis wird wieder im Kader stehen, bin ich mir relativ sicher. Leon Dejaco wird das mit absoluter Sicherheit wird im Kader stehen. Die Frage ist nur, können diese Jungs schon wirklich helfen oder verbrennst du sie nicht vielleicht eher, weil du sie halt ins kalte Wasser werfen musst aufgrund dieses personellen Engpasses? Also wie gesagt, für Weinzierl alles andere als eine leichte Aufgabe.
Leon Dejaco, Meinung der Fans, wir hören unser
Außennetz. Alles, was euch im Netz beschäftigt.
Ja, denn die ganzen Personalien und die Jugendspieler, die jetzt beim VfB peu und peu zum Einsatz kommen, das beschäftigt euch auch da draußen. Wir haben euch gefragt, was haltet ihr denn von beispielsweise Leon Dejaco, der jetzt auch in Mönchengladbach zum Einsatz kam, und haben da ein paar Kommentare von euch auf unserer Facebook-Seite von Mein VfB zusammengetragen. Timon Schneidmann sagt zum Beispiel, ja, dann lass ihn doch einfach das nächste Mal von Beginn an spielen. Gomez ist außer Form, Akolo bringt seit Monaten nichts. Gonzales Leistungen als gelernter Stürmer sind auch nicht so gut und Tommy ist gesperrt. Ganz einfach, ist die eine Meinung. Marco Seil sagt dann dagegen, blickt nochmal zurück auf das Gladbach-Spiel und sagt, als der Kommentator dann gesagt hat, dass er so schnell ist, habe ich mir gedacht, geil. Als ich dann gesehen habe, dass Elvedi vor dem 2-0 mit Ball schneller war als er, habe ich gedacht, ah, okay. Soll er wirklich die Wende bringen? Sorry, der Junge ist erst 17 Jahre alt, noch glaube ich da nicht daran. Und so ein bisschen in die Mitte geht Kevin Balbach, der sagt, wenn wir ihn jetzt aber auch nicht weiter aufbauen, dann macht es ein anderer. Das ist eine alte Tradition beim VfB. Also so ein bisschen die gemischten Gefühle. Die Frage ist, also ich glaube, das Talent ist außen vor, aber ich glaube, die entscheidende Frage ist, können diese Jungs in diesem jungen Alter jetzt schon diese Mannschaft so weit tragen?
Nein, das kann man nicht erwarten, darf man nicht erwarten, finde ich. Ist ein großer Fehler, da wirklich zu sehr Hoffnung in diese beiden zu stecken. Ich habe mich unter der Woche im Mercedes-Benz-Werk Sindelfingen, Knut, mit dem Thomas Hitzelsberger kurz unterhalten, der da bei der Junior Cup Mhm. Kennst du sie? Ist auch ein Thema, wo du dich auskennst.
Das hast du schon ein paar Mal gepfiffen übrigens.
Ja, ja, ne? war die Vorstellung im Pressekonferenz Thomas Hitzlsperger da und auch er hat gesagt, er freut sich natürlich über jede Minute, die bekommen, aber man sollte nicht so weit gehen zu sagen, dass das jetzt schon Spieler sind, die tatsächlich tragende Rollen übernehmen können und da gibt es noch genügend andere in dem Kader, die dies übernehmen müssen. Ich weiß nicht, Knut, wie siehst du das Thema?
Ja, ich habe, also mal zu dem Thema junge Spieler und die Erwartungshaltung. Ich habe vor längerer Zeit, gab es mal ein Spiel der englischen Nationalmannschaft und der Reporter war dann drauf und dran zu sagen, Mensch, wann kommt endlich dieser 16-Jährige? Und dann kam er und dann wurde so quasi die letzte Hoffnung auf den gelegt und es hat doch nicht gereicht. Da sage ich mir, das ist doch Wahnsinn, du kannst doch nicht einen 16-Jährigen da rausschicken und sagen, der macht das jetzt. Es ist natürlich immer zu verbinden mit der sportlichen Lage. Ja? Du setzt junge Talente viel einfacher ein, wenn du ganz anders in der Tabelle dastehst, wenn du eine gewisse Lockerheit hast, wenn die locker aufspielen können, die wissen schon auch, dass da ein gewisser Druck auf ihnen lastet, wenn sie da reinkommen, wenn sie von Anfang an spielen. Nur irgendwann müssen sie es lernen, musst du es machen. Ich bin da eher für so Einsätze eher mal gegen Ende hin, wo man sagt, komm, jetzt bring mal, von dir wird nichts erwartet, aber schnupper Luft und sammel Erfahrung, dann halte ich mehr davon. Das andere ist, wenn man so mal immer mal wieder auch während meiner Zeit die Bundesliga screent und sagt, Menschens Kinder, wer wurde denn schon alles beim VfB ausgebildet? Ja, und wer kickt denn heute an der Bundesliga? Da denkst du, wenn da einer mal in die Hände klatscht und sagt, so, jetzt alles zurückzukehren, wer beim VfB ausgebildet wurde, dann müsste man auch überlegen, wen streicht man denn alles aus dem Kader?
Man muss auch mal überlegen, wer in der Vergangenheit, auch in der jüngeren Vergangenheit beim VfB alles verheizt wurde. Mir fällt da spontan immer ein Name ein, das ist Ermin Bicakcic, der damals noch unter Bruno Labbadia im Heimspiel gegen Bayern München gespielt und in der ersten Halbzeit kein Land gegen Franck Ribéry gesehen, danach kein Spiel mehr gemacht und ist jetzt immer noch Nationalspieler für Bosnien-Herzegowina, gestandener Bundesligaspieler bei der TSG Hoffenheim. Den hat man schlicht und ergreifend verheizt hier.
Na, ja, da gibt's aus mehreren Quellen wirklich sicher, dass das Labbadia hätte ihm weiter vertraut. Er hat auch, finde ich, ein gutes Spiel gemacht gegen Ribéry in diesem einen Spiel gegen Bayern, hat dann die eine Elfmeterszene halt verursacht, aber ansonsten ein gutes Spiel gemacht. Da ergab es sich wohl im Nachgang des Spiels im Häppchenbereich, dass der damalige Aufsichtsratschef Dr. Dieter Hund den Herrn Labbadia entsprechend hergenommen hat, und zwar versammelter Truppe, und er hatte danach nicht mehr die Traute, auf diesen Spieler zu setzen. Heute weiß man, gestandener Nationalspieler für Bosnien-Herzegowina, spielt bei Hoffenheim in der Champions League, spielt so solide, dass ihn sogar der Nagelsmann jetzt, also seinen Kapitän Vogt runtergenommen hat zur Halbzeit und Bicakcic in diese zentrale Position seiner Dreierkette gestellt hat, weil er weiß, dass der Eisen-Ermin, auch ein toller Spitzname übrigens, ist einer, dem kann ich dieses Vertrauen entgegenbringen und er wird mich nicht enttäuschen. Ja, ist blöd gelaufen.
Es ist aber ganz schade einfach, sagen, dass es sich das so durchzieht.
Aber
ne?
Ganz ehrlich, also am Wochenende gegen Hertha müssen es andere errichten und nicht diese beiden. Weinzierl hat was ganz Eklatantes eigentlich angesprochen an Mangel, und zwar, das hat auch Gomez angesprochen, das Thema, wenn man dann mal nach vorne kommt in diese Region, ist halt Mario ganz alleine da. Das heißt, die Unterstützung fehlt, es wird nicht sauber nachgeschoben, nachgerückt. Das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt, wo er angesetzt hat, jetzt in der Trainingswoche, was man hoffentlich gegen Hertha sehen wird.
Schreit nach Daniel Didavi alles so ein bisschen.
Ja,
oder nicht so?
Es schreit nicht nur nach Daniel Didavi, es schreit vor allem auch nach, dass du einfach mehr Bereitschaft noch brauchst von allen Elf, die da auf dem Platz stehen, ja. Diese Wege zu gehen, die tun natürlich weh, weil du musst ja wieder zurückgehen, ja. Aber, man kann, ich habe ganz oft, man sieht es ja auch, Gomez wird quasi momentan wie ein Konterstürmer eingesetzt. Das ist er aber nicht, das war er auch noch nie. Ja, vielleicht mal mit 18. Ja, aber das ist ein Spieler, den musst du bedienen, den musst du von außen füttern. Der hat in der Box, wie man sagt, hat er seine Top-Qualitäten, da musst du ihn hinbringen. Und es kann nicht sein, dass du den ständig mit einem langen Ball ins Feuer schickst und dann nicht mal hinterhergehst, um ihm zu helfen. Wenn er denn nämlich kriegt den Ball noch irgendwie und behauptet gegen seinen Gegenspieler, dann ist da keiner, der ihn abspielen kann, weil die alle noch hinter der Mittellinie, so gefühlt in der Mittellinie stehen und winken. Ja, das ist schwierig.
Ja, das ist die eine Geschichte. Wie schafft man es, vorne Tore zu erzielen? Die andere vielleicht auch noch ganz kurz. Die Abwehrkette muss natürlich extrem umgebaut werden gegen die Hertha. Ich freue mich schon so ein bisschen auf das Duell der Allstars Holger Badstuber gegen Vedat Ibišević. Oder wie siehst du das?
Ich glaube nicht, dass es für Holger für einen Startelf-Einsatz reicht. Ich glaube auch, dass man aufgrund des Ausfalls von Pavard wieder auf eine klassische Viererkette geht.
Das glaube ich auch, ja.
Und dann werden da eben Kempf und Baumgartl innen spielen, links Insua Und rechts wird sich dann zeigen, irgendeiner. Ja, also das ist eine spannende Aufgabe. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass endlich mal ein Platz für Gonzalo Castro gefunden ist, denn Beck ist angeschlagen, Maffeo ist angeschlagen. Wer soll Rechtsverteidiger spielen? Wer hat schon mal getan? Ja? Gonzalo Castro fällt mir da spontan ein. Auch wenn er übrigens auch, tolle Geschichte, deswegen nur 5 Länderspiele gemacht hat, weil er zum damaligen Bundestrainer gesagt hat, er möchte nicht Rechtsverteidiger spielen. Und dann wurde er halt nicht mehr eingeladen.
Zum Glück hat das Benjamin Pavard nicht gemacht.
Ja.
Müssen wir vielleicht auch nochmal ganz kurz über die Geschichte sprechen. Benjamin Pavard, Gerüchteküche, FC Bayern München.
Ach, das ist alles...
Ganz kurz der Tipp nur, Philipp. Glaubst du, wir werden Pavard noch einmal im VfB-Trikot spielen sehen?
Werden wir, und zwar noch gesetzt den Fall, seine Verletzung heilt gut aus, noch 17 Mal.
Habe ich meine Zweifel, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, das wird dann die Winterpause.
Du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung. Wir können ja dann nachher mal eine kleine Wette machen, wenn die Sendung hier rum ist.
Eine Wette machen,
wer nachher gewinnt.
Knut ist Zeuge.
Jawohl, genau. Also einen besseren Entscheider kann man doch nicht haben.
Ja.
Nein. Wird sehr, sehr spannend. Wirst du dort sein, Knut? Wirst du es anschauen als Beobachter oder eher auf der Couch oder SWR1 klassisch beim Autoputzen, wie es mein Papa früher gemacht hat?
Nein. Nein, ich bereite mich am Samstag tatsächlich vor für eine Geschäftsreise, die ich am Sonntagmorgen angehe in die USA und komme am Donnerstag wieder zurück. Also von daher sehe ich auch nicht den Wochenspieltag, sondern wirklich nur noch dann am Ende. Und wenn ich es richtig weiß, spielt am 17. Spieltag Stuttgart gegen Schalke.
Ja, auch am Samstagnachmittag.
Ja, siehste, da bin ich dann im Stadion.
Gut. Vielleicht hat er gerade das richtige Spiel ausgesucht. Ich weiß noch, dass
da habe ich auch Dienst. Ich werde nach dem Spiel zu ihm gehen und dann werde ich mir erstmal seinen Bogen anschauen, den er da vollgeschrieben hat.
Ich mache das Hertha-Spiel am Wochenende. Du, Philipp, hast die große Ehre. Am Dienstagabend 20:30 beim VfL Wolfsburg. Ja. Auch nicht schlecht. Da wünscht man sich auch nichts sehnlicher, oder?
Ich hoffe einfach, dass nicht nochmal ein Bahnsteig in NRW vonstatten geht, damit ich da irgendwie wieder zurückkomme. Ja, wir werden nächste Woche quasi zwischen den beiden Spielen aufnehmen. Also deswegen blicken wir jetzt auch nicht auf Wolfsburg noch, weil es sich überhaupt nicht lohnt. Wir werden nach Wolfsburg und vor Schalke aufnehmen, die dann letzte Folge in diesem Jahr. Und Knut, bevor wir dich hier entlassen können, haben wir noch was. Das haben wir dir so nur so verschämt angekündigt vor der vor der Sendung. Das nennt sich
Entweder oder. Unser Podcast Tiki-Taka.
Läuft folgendermaßen: Du kriegst jetzt 3 Entweder oder Fragen gestellt und du entscheidest dich für eine.
Okay.
Und begründest dann. Ja?
Okay.
Ja? Mhm. Trikot, klassisch schwarz oder grell bunt? Als Schiedsrichter jetzt, wenn du auf den Platz gehst.
Grell bunt.
Tatsache?
Hätte ich
jetzt komplett anders eingeschätzt.
Nein, also mir ist egal. Ich war nie der klassisch schwarze Typ. Ich bin so groß geworden, ja. Aber ich finde, wir hatten und wir haben tolle Farben. Bis auf das Schlafanzugblau.
Ja,
das ist so nicht meins, aber ob das jetzt rot, ob das gelb, ob das mal grün war, mit sämtlichen Mustern von unterschiedlichen Herstellern, Fischgrätmuster, Streifendesignchen hier, weißer Kragen dort, mir war das völlig egal. Also,
okay. Solange es nicht aussieht wie Jorge Campos bei der WM94.
Aber du hast nur nach den Trikots gefragt. Was ich absolut bescheiden finde, was für mich für ein Bundestrikot dazugehört, ist schwarze Hose und schwarze Stutzen. Was ich bescheiden finde, ist das, wie man dann zum Teil aufgelaufen ist oder auflaufen muss in der Champions League, wenn sie dann mit dementsprechend gleichfarbigen Stutzen auflaufen wie die Trikots. Das sei, oder zum Teil auch mal die Italiener in ihrer Liga hatten, die ganz bunt waren und wirklich tolle Farben, wo ich sage, Mensch, jetzt ist wieder Papageienparade. Das fand ich nicht so gut. So,
die lebenden Textmarker sind unterwegs. Okay, Hobbys. Skifahren oder Skat spielen?
Skat kann ich gar nicht, deshalb ist es einfach Skifahren.
Okay. Deckt sich mit mir, aber ich kann auch nicht Skifahren.
Der Schwabe spielt Geigel oder Binnockel. Und das kann ich, ja. Auch Skat hat mir meine Frau noch nicht beigebracht, ja.
Okay. Spielstil eines Spiels, das du leitest. Eher hitzig, wo es hergeht, oder eher so Walk in the Park? Was ist dir lieber?
Hitzig.
Ja?
Ja, weil es für mich die Konzentration höher hält.
Okay.
Ich habe bei manchen Dingen, wo so, wie du sagst, Walk in the Park, wo so dahin plätschert, ist immer so die Gefahr, dass du dich selber so ein bisschen anstecken lässt. Wo ich sage, nee, das darf temperamentvoll sein, das darf grenzwertig sein, da kannst du mal großzügig leiten, da kannst du auch wirklich so Fußball-Sachverstand einbringen, wo die Spieler auch spüren, jawohl, okay, der versteht es jetzt, der lässt laufen, der sucht noch den Vorteil, da bist du hochkonzentriert, da gehst du rein und dann sage ich, das ist für mich, da darf ruhig Emotion dabei sein, dann ist es für mich ein Fußballspiel.
Das finde ich sehr spannend. Das heißt, wenn man beispielsweise beziehungsweise als Schiedsrichter so ein bisschen die Ansetzung dann bekommt und dann hast du stehen bei dir im Plan, Dienstagabend Wolfsburg-Stuttgart, dann ist eher nicht so.
Das sind die gefährlichsten Spiele.
Ja. Davon gehe ich aus. Spannend.
Ja? Mir graut schon vor den Trip, Leute.
Du siehst, ich mache ihn dir schmackhaft auf jede mögliche Art und Weise.
Ja? Wir müssen noch einen Jingle abfahren.
Die Mein VfB Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
Jawohl, und zwar gibt es eine Gewinnspielfrage aus letzter Woche, die wir noch aufzulösen haben. Wir haben damals mit Blick auf das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach von euch wissen wollen, wer denn bei diesem historischen 7:0 im Heimspiel, einem der höchsten Bundesliga-Heimsiege, die ersten beiden Tore vorbereitet hat.
Das war, glaube ich, sogar der höchste.
Das war mit der höchste. Ich glaube, es gab zwei, drei Mal ein 7:0. Ja. Also gehört mit zu den höchsten. Und wollten von euch wissen, wer die ersten beiden Tore vorbereitet hat. Ganz genau muss man sogar sagen, wer an den ersten beiden Toren entscheidend beteiligt war, weil bei einem der letzte Assist von Kakao kam. Um es kurz zu machen, der Mann, den wir gesucht haben, ist kein geringerer als der Weltmeister Mauro Camoranesi, der damals beteiligt war.
Ganz großes Kapitel in der Transferhistorie des VfB Stuttgart, Mauro Camoranesi.
Es naht sich reitlos ein sozusagen in die, oder reiht sich nahtlos, in die Riege der Weltmeister beim VfB Stuttgart. Ne? Also Mauro Camoranesi, das war schon stark. Hat natürlich auch nicht nur einer gewusst, aber von den ganzen Einsendungen, die wir bekommen haben, hat natürlich nur einer gewonnen.
Post ist unterwegs und derjenige wird, wie Knut und ich auch, das Spiel gegen Schalke verfolgen. Allerdings von der VIP-Tribüne aus mit, ich sage Häppchenbereich, mit entsprechender Vollversorgung. Vielen Dank da nochmal an Krombacher, den VfB-Sponsor, der auch uns unterstützt, für diese, damit wir diesen Preis an euch quasi Woche für Woche verlosen können. Ne?
Unbedingt.
So.
Jetzt für nächste Woche gibt es erstmal nichts. Wir nehmen jetzt einfach die englische Woche mit, schauen, was der VfB macht. Zu Hause gegen die Hertha in Wolfsburg.
Je nachdem.
Knut, vielen, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. War tatsächlich unglaublich interessant. Das hat also wieder so eine Folge, glaube ich, wo wir einen halben Tag irgendwie sprechen könnten.
Wie war die Spielleitung?
Das war gut. Gut Assistent. Man hat so ein Ding ja mal probiert, zu sagen, in Italien leitet man tatsächlich mal ein Spiel mit zwei Schiedsrichtern.
Ja.
Der eine in der Hälfte, der andere in der Hälfte. Ich habe mir dann immer vorgestellt, Menschenskinder, es gibt ja durchaus unterschiedliche Schiedsrichterpersönlichkeiten und irgendwann mal haben die Spieler von dem Schiedsrichter in der einen Hälfte genug und sagen, wir spielen nur noch da drüben.
Ja. Ja.
Hatte ich heute nicht das Gefühl, das habt ihr gut ausgeglichen gemacht. Ja. Also von daher, prima, Lob an euch.
Sauber, danke. Wir können mit einem guten Gefühl nach Hause fahren.
Ja, bevor sich weitere Dinge hier irgendwie reitlos einnahten, machen wir hier Schluss, oder?
Und wünschen
euch ein schönes Wochenende. Philipp, bis nächste Woche, viel Spaß in Wolfsburg.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Podcast, der Mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.